Ja, wir kommen heute zum letzten und vierten Teil unserer Genesis-Reihe. Ich muss sagen, ich habe das wirklich geschätzt, mit euch in diese ersten Kapitel der Bibel hineinzuschauen und gemeinsam auch zu entdecken. Beim letzten Mal haben wir zusammen gesehen, wie Gott die Eva geschaffen hat und damit auch die Ehe ins Leben gerufen. Ich weiß nicht, könnt ihr euch noch erinnern, wie Adam reagiert hat, als er aus der Narkose erwacht ist und zum ersten Mal seine Eva sah. Ich lese euch mal vor nochmal aus der neuen Genfer Übersetzung. Da haben wir das erste Mal, dass der Mann redet: Das ist sie, endlich jemand, der mir gleicht und zu mir passt. Sie soll Frau heißen und ich bin ihr Mann. Wir gehören zusammen, denn sie wurde aus einem Stück von mir gemacht. Die ersten überlieferten Worte eines Mannes, wo schwärmt wie nochmal was. Und wir haben gesehen, die zwei, die haben sich wirklich verstanden. Sie kannten eine Offenheit, die weder Angst noch Scham gekannt hat. Und jetzt möchte ich euch die nächsten Worte vorlesen, die wir vom Mann überliefert haben. Die lauten wie folgt: Ich hörte dich, also Gott, im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld daran. Sie reichte mir eine Frucht von dem Baum. Deswegen habe ich davon gegessen. Kommt es uns nicht irgendwie bekannt vor? Wie nahe liegen Begeisterung und Enttäuschung nebeneinander. Verehrung und Schuldzuweisung. Richtige große Dankbarkeit. Und jetzt Verachtung. Es ist doch irgendwie, wie wenn da ein Schalter umgelegt wird und von jetzt auf nachher ist dunkel. Nur ein Wort und die Dunkelheit umhüllt uns. Aus Vertrauen, Misstrauen, aus Offenheit, Scham, Geborgenheit wird zur Angst. Wie ist das möglich? Wie kann das so schnell passieren? Lasst uns zusammen lesen aus 1. Mose Kapitel 3 und dort die Verse 1 bis 15. Ich glaube, es ist gut, wenn wir heute das Lesen das mal versuchen. Das ist nicht einfach, aber alles andere, was wir über die Geschichte und schon kennen aus dem Neuen Testament, so einfach mal ausblenden und so lesen, als würden wir es vielleicht zum ersten Mal lesen, als wären wir mittendrin, würden wir es miterleben. 1. Mose Kapitel 3, die Verse 1 bis 15. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Feld, die Gott der Herr gemacht hatte, und sagte zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von allen Bäumen im Garten nicht essen sollt? Da sagte die Frau zu der Schlange: Wir dürfen von den Früchten der Bäume im Garten essen, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau: Ihr werdet ganz sicher nicht sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, an dem ihr davon esst, eure Augen geöffnet werdet und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon. Und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet. Sie erkannten, dass sie nackt waren, flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten umherging, als der Tag kühl geworden war. Da versteckten sich Adam und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sagte zu ihm: Wo bist du? Und er sagte: Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum versteckte ich mich. Und er sagte: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Da sagte Adam: Die Frau, die du mir gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Da sagte Gott, der Herr, zu der Frau: Warum hast du das getan? Die Frau sagte: Die Schlange betrog mich und ich aß. Da sagte Gott, der Herr, zu der Schlange: Weil du das getan hast, sollst du verflucht sein und allem Vieh und unter allen Tieren auf dem Feld dein Leben lang sollst du auf deinem Bauch kriechen und Staub fressen. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Ja, wir haben es in der ersten Teile dieser Reihe gehört. Adam und Eva lebten im Ort, wo es kein Böses gab. Ein Garten, der ihnen alles geboten hat, was wir uns überhaupt in unserer Fantasie ausmalen können. Ein Ort voller Frieden, Harmonie, ein Ort wahrer Güte und einer echten Vollkommenheit. Doch plötzlich, wie aus dem Nichts, taucht jetzt das Böse in dieses Paradies. Ich lese nochmal ab. Die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Feld, die Gott der Herr gemacht hatte, und sagte zu der Frau. Ich glaube, hier gäbe es ganz viel zu spekulieren. Woher kommt jetzt plötzlich das Tier und so weiter. Aber der Text erlegt den Schwerpunkt wo ganz anders, oder? Nicht die Herkunft, nicht die Erscheinung, sondern es geht um das, was das Auftreten des Tiers ausmacht, was die Verführungskunst auch des Tiers beinhaltet. Irgendwie ist es schon so, oder die Eva ist gar nicht so überrascht, dass hier ein Tier redet. Und es kann daran liegen, dass sie noch ganz viele Überraschungen erlebt haben und vielleicht für sie das gar nicht so komisch war, ein Tier reden zu hören. Es war einfach wieder was Neues. Wieso nicht ein redendes Tier? Es kann aber auch sein, dass gerade das redende Tier sie so fasziniert hat. Ich weiß nicht, wie es für euch wäre, ihr geht im Wald spazieren und plötzlich spricht ein Reh zu euch. Also ich würde da hinhören. Und ich glaube, wir liegen falsch, wenn wir uns die Schlange vorstellen, wie die Schlange, die wir kennen. Ich glaube, die war nicht beängstigend und definitiv sah die anders aus, als wir sie heute kennen. Aus Gottes Wort wissen wir heute, dass es mehr war wie nur ein Tier. Wie viel Eva weiß, das weiß ich nicht, aber sie wusste genug, das will ich festhalten, um der List zu entgehen. Was würdet ihr sagen, was wusste Eva, das genügt hätte? Genau, das kann zumindest Adam und erscheint auch der Eva davon erzählt haben, das Gebot nicht zu essen. Dass Gott gut ist, ganz genau. Nur eins fehlt mir. Sie hat noch einen Auftrag. Und der hieß, herrschen über Tiere. Hier werden sie plötzlich beherrscht vom Tier. Die Schöpfung steht Kopf. Ein Tier sagt und spricht zu ihnen und sie gehorchen am Ende dem Tier. Und das möchte ich auch nochmal unterstreichen. Sie wussten, dass Gott gut ist. Sind sie jeden Tag erlebt, eine Fülle an Güte. Und es gab so viel, wo sie genießen durften. Sie wussten, Gott ist durch und durch gut. Zwei Dinge, die genügt hätten, um diese List zu durchschauen. Ich glaube, wenn wir heute diesen Text lesen, dann hindert uns eine Frage, oft das Anliegen vom Text zu verstehen. Es ist die Frage, von wo kommt plötzlich das Böse in diese Welt, in dieses Paradies? Und wir versuchen hier Antworten zu geben, aber unser Text lässt diese Frage offen. Ich glaube, es ist gut, wenn wir es hier auch offen lassen. Und wenn wir ehrlich sind, merken wir doch alle, das Böse hat ganz unterschiedliche Gesichter, oder? Kommt es von irgendwie außen, vielleicht von meinen Mitmenschen, oder kommt es von meinem Inneren und ich selber erschrecke über mich? Und somit hat der Text ein ganz anderes Anliegen. Er stellt uns vor die Frage, wem oder was geben wir Macht über unser Leben? Ich glaube, oft denken wir, Versuchung und das Böse, das kommt schrecklich und grausam in unser Leben. Aber lasst uns doch noch einmal in unser Text schauen, was benutzt die Schlange, um zu verführen? Wie kommt das Böse in diese Welt? Was würdet ihr sagen? Zweifel. Macht's noch einfacher. Zeig's euch. Worte. Nur Worte. Nichts anderes als Worte. Worte können doch nichts bewirken, oder? Worte sind doch schwach. Worte sind doch machtlos. Doch jeder von uns weiß, Worte haben Kraft. Und sie können unglaubliche Kraft haben. Unsere Reihe, und Hansi hat es uns schon gut am Anfang gesagt, begann mit 10 Worte, oder? 10 Worte und diese Welt entstand. Raum zum Leben, ein Wort, wo Menschen aufblühen können und wirklich Leben erfahren und erleben. Und unsere Reihe führt uns heute ins 3. Kapitel. Und auch hier geht es um Worte. Ihr könnt es mal zu Hause lesen und stoppen, wie lange braucht ihr, um die Worte der Schlange zu lesen. Ich glaube, keine Minute braucht man, das ist gelesen. Ganz wenige Worte. Aber was für eine Macht. Ja, Worte haben Macht, nicht nur damals, auch heute. Ich denke hier an Michael Stahl. Er ist aufgewachsen in einem Elternhaus, wo er immer wieder 3 Worte gehört hat. Du kannst nichts. Und wisst ihr, was das in seinem Leben bewirkt hat? Ich bin nichts. Und für viele Jahre lebt er geprägt von diesen Worten, du bist nichts, ungeliebt, ungewollt, unbegabt. Und er hat Jesus Christus kennengelernt, hat sein Leben radikal verändert, aber er bezeugt noch heute, hol mich diese Worte ab und zu ein und ich denke, ich bin ein Nichts. Oder Arnold Schwarzenegger, warum denkt ihr, hat er so viele Muskeln? Ich glaube, es hat mit seiner Kindheit zu tun. Seine Kindheit beschreibt er wie folgt: Sehr oft wachten wir nachts um 3 Uhr morgens auf mit klopfendem Herzen. Unser Vater, ein Trinker, schrie wie wild. Er dachte, er müsste für Disziplin sorgen. Man muss sich das Frühstück verdienen. Und so hat er sie morgens um 3 Uhr aufgeweckt, ihr Frühstück zu verdienen. Ich denke auch an mein eigenes Leben. Wie schnell spreche ich Worte aus? Und ich erst im Nachhinein merke, Mensch, was hast du eigentlich ausgelöst? Lieblose Worte meiner Frau gegenüber. Von jetzt auf nachher einen Schalter betätigt, der so verletzend ist. Oder auch, welche Namen geben wir unseren Kindern? So Spitznamen. So, wir haben ein Kind gehabt, das hat immer wieder Pech gehabt. Und das Kind hieß bei uns irgendwann Pechvogel. Bis wir zu dem Schluss kamen zu merken, wollen wir so unser Kind prägen? Abstempeln, der Pechvogel? Ja, das sind Worte, die können wirklich enorm prägen. Aber schaut, die Worte, die auch uns prägen können, die müssen nicht einmal laut sein, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ab und zu gibt es Worte, die machen mich richtig fertig. Aber sie sind nur in meinem Kopf. Und sie bekommen immer mehr Raum. Ich weiß übrigens gar nicht, ob Eva die Worte laut gehört hat. Vielleicht ging das auch nur über den Kopf. In unserer Geschichte verändern ganz wenige Worte alles. Die Schlange muss nicht viel sagen. Diese Tatsache, die hat mich persönlich auch in der Vorbereitung gepackt. Denn hier stellt uns der Text wieder so tiefgreifende Fragen. Welchen Worten setzen wir uns aus? Wer darf zu mir sprechen? Wem lege ich mein Ohr? Und ganz entscheidend die Frage, welchen Worten schenke ich in meinem Leben Vertrauen? Darum geht es in unserem Abschnitt. Und dabei ist mir wichtig, Adam und Eva hatten ja noch ganz andere Worte gehört, die möchte ich euch kurz einblenden. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Schaut, Gottes Wort ist doch hier keine Einschränkung. Es ist ein Gebot zwar beinhaltet, aber um Schutz zu geben. Alles andere konnten und durften sie genießen. Worte, die Leben schenken. Worte, die uns einladen, wirklich zu genießen. Und jetzt kommt die Schlange und auch sie spricht diese Worte, die wir schon gelesen haben. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft. Also mir fällt hier auf, die benutzt ja fast wörtlich die Worte Gottes. Nur negiert es und macht eine Frage draus. Interessanterweise, Eva widerspricht am Anfang noch, aber nach und nach merken wir, die Worte der Schlange, die finden bei ihr Anklang. Sie erhält das Gehör und es führt zur Tat. Wo war übrigens Adam? Ja, er stand daneben, Vers 6. Dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand, und auch davon aß. Auch das hat mich wirklich persönlich nochmal angesprochen. Sind wir Männer nicht ab und zu laut gern dabei zu reden, beim Fußball, wenn es um Autos geht, wenn es um dieses und jenes geht. Aber dann, wenn es drauf ankommt, stehen wir nur da und gucken wir mal, was passiert, wenn meine Frau das macht. Genauso ist Adam. Er guckt mal und wenn ihr nichts passiert, nehme ich auch. Ich finde es schon unglaublich, wie der da einfach daneben steht und zuguckt. Nun nimmt diese Geschichte, diese tödliche Spirale Fahrt auf mit richtig gravierenden Folgen. Der Sündenfall bei Adam und Eva geschieht am Ende eigentlich in drei Schritten. Erstens stellt Eva fest, von dem Baum wäre gut zu essen. Zweitens eine Lust für die Augen. Und drittens Verlockendes macht klug. Nicht alles auf einmal, sondern nach und nach erobert das Böse ihr Innerstes. Ihr habt es gesehen, am Anfang war sie noch bereit, sich zu wehren. Sie zitiert Gottes Wort. Und damit war sie eigentlich auf dem richtigen Pfad. Gottes Wort hätte die Schlange in die Schranken verwiesen. Aber was Interessantes passiert, sie ergänzt Gottes Wort. Sie verschärft Gottes Wort sogar noch. Gell? Sie sagt, wir dürfen nicht mal berühren. Und ich glaube, im Umgang mit Gottes Wort gibt es auch bei uns diese zwei Tendenzen. Wir können, wie die liberale Theologie das macht, Worte weglassen und sagen, so ist gar nicht gemeint. Man muss es nicht zu ernst nehmen. Oder wir können Gottes Wort noch verschärfen und Gott noch einfach reduzieren auf einen Spaßverderber. Einer, der uns nichts gönnt. Einer, der streng und gnadenlos ist. Genau das hier passiert auch bei der Eva. Sie vergisst alles, was Gott geschenkt hat. Und es bleibt nur noch das eine übrig, auf die die Schlange den Fokus richtet. Satan hat es zustande gebracht, dass Eva das Wesen Gottes in Frage stellt, nämlich seine Güte. Und diese Folgen sind so gravierend: Scham, Angst, Schuldzuweisung, Schmerz und Mühe. Ich möchte anfangen mit Vers 7, diese Folgen anzugucken. Da steht, plötzlich wird eben aus dieser intimen Nacktheit entsetzliche Scham. Ich lese es uns nochmal vor. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet. Sie erkannten, dass sie nackt waren, flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Schaut, wie intim waren sie. Eine Nacktheit, die Offenheit kennt. Nicht nur körperlich, sondern eine Offenheit, wo man sich völlig alles sagen darf. Und dennoch keine Angst und Scham kennt. Gleichzeitig kann aber Scham auch die größte Demütigung darstellen, oder nicht? Nacktheit ohne Schutz, degradiert, gedemütigt, zur Schau gestellt. Genau da schenkt Satan, wenn er uns die Augen öffnet. Ein Meister, der uns das Schöne, das wir vermeintlich nicht haben dürfen, vor Augen malt. Und wenn wir es gegessen haben, dann öffnet er uns die Augen und wir verkriechen uns in Scham und Angst. Genau das ist bei den zwei passiert. Die vermeintliche Freiheit, die sie so dachten haben zu müssen, endet hinter Büschen und Blättern. Eigentlich schon lächerlich, oder? Da verstecken sich zwei hinter Blättern und Büsche und denken, Gott sieht sie nicht. Als unser Jüngster noch ein bisschen jünger war, da konnte ich das bei ihm auch immer wieder beobachten. Der hat irgendwas verbockt oder es war ihm was peinlich. Und was hat er getan? So. Oder nur die Augen zu. So. Und hat gedacht, wir sehen ihn jetzt auch nicht mehr. Wir als Erwachsene machen es vielleicht eleganter, aber vielleicht nur vielleicht. Ich glaube, ab und zu sind wir genauso peinlich unterwegs. Wir versuchen, das, was wir verbockt haben, durch gute Taten zu übertünchen. Wir versuchen, das irgendwie auch zu verheimlichen. Aber die Scham hält uns gefangen. Ich glaube auch in unsere Kreise, in christliche Kreise, wie viele sind festgehalten durch Scham. Da lebt man vielleicht heimlich in der Sucht. Als Ehemann, als Vater, man guckt vielleicht pornografische Dinge an, aber man traut sich, es darf niemand mitbekommen. Oder man trinkt Alkohol heimlich als Ehemann oder eine Frau, wenn der Mann weg ist, raucht sie. Oder die Kinder haben zu Hause ein anderes Gesicht in der Schule wie zu Hause. Und die Scham sagt uns, du bist der Einzige, dem das so geht. Ja, wo entsteht die Freiheit, ans Licht zu kommen und zu erleben? Wir dürfen damit kommen und wir werden nicht verurteilt. Genau diese Tür öffnet Gott hier in unserem Kapitel und ich möchte mit euch nochmal die Verse 8 bis 11 lesen. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten umherging, als der Tag kühl geworden war. Da versteckten sich Adam und seine Frau vor dem Gesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sagte zu ihm, wo bist du? Und er sagte, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum versteckte ich mich. Mich hat es zutiefst wieder gepackt. Wie feinfühlig geht Gott hier vor? Das sind die ersten Menschen, die er geschaffen hat. Die haben ihn zutiefst verletzt, die ihrer Schlange mehr vertraut als ihm. Und was tut Gott? Zieht er sich beleidigt zurück? Ist er verletzt und sagt, macht doch, was ihr wollt? Nein, der allmächtige Gott ergreift die Initiative. Er geht einfach erstmal nur im Garten mit dir spazieren. Er ist einfach nur da. Und es schafft doch Raum, dass diese zwei Menschen merken können, Gott ist immer noch da. Immer noch da, ansprechbar. Und als sie nicht reagieren, was tut er dann? Er geht zum Busch und zieht sie raus, oder? Und klopft ihnen auf den Hintern. Nein, er öffnet eine Tür mit einer wundervollen Frage. Der wusste genau, wo die sind, aber diese Frage hätte doch denen zwar die Tür geöffnet, zu sagen, hier sind wir. Wir haben es richtig vermasselt. Das ist das, was der lebendige Gott ausmacht. Es ist der einzige Gott, den ich kenne, der uns sucht. Bei allen anderen müssen wir Gott suchen. Er sucht bis heute uns. Und dieser Ruf Gottes ist bis heute zu vernehmen, Adam, Mensch, wo bist du? Und wir alle stehen vor der Wahl, verkriechen wir uns hinter Büschen und Blättern, wo wir unsere eigene Rechtschaffenheit vorschieben, unser gutes Benehmen. Oder versuchen wir, die Schuld andere in die Schuhe zu schieben, wie diese zwei. Und noch eine Frage stellt uns der Text. Versinken wir in Scham und Angst? Oder kennen wir den Ort, wo wir offen werden dürfen, ohne Verurteilung? Genau das ist nämlich die Einladung Gottes. Wir dürfen uns öffnen, ohne Angst, dass er uns bloßstellt. Er weiß alles, er wusste auch da alles und er erlebt sie dennoch. Wie anders wäre die Geschichte verlaufen, wenn diese zwei den Mut gefasst hätten zu sagen, Gott, wir haben tatsächlich von der Frucht genommen. Wenn sie ehrlich geworden wären. Aber bis heute lädt Gott uns ein in seine Gegenwart, um heil zu werden. Es gibt in der Bibel noch eine andere Geschichte, die aus meiner Sicht dieses Kapitel 3 aus 1. Mose nochmal mit anderen Worten beschreibt. Uns einen Ausweg zeigt, der noch heute gilt. Diese Geschichte erzählt auch von zwei Menschen, die den Eindruck bekommen haben, Gott ist nicht gut. Gott behält uns was vor. Gott gönnt uns Dinge nicht. Und einer von diesen zwei Söhnen, er beschließt, das Leben in seine Hände zu nehmen. Er beschließt, vom Vater abzuhauen. Ich denke, wir kennen diese Geschichte. Dieser jüngere Sohn, der sogenannte verlorene Sohn, verlässt den Vater in dem Denken, es dann besser zu haben. Ja, auch ihm geht es eigentlich wie Adam und Eva, die gedacht haben, Gott hält was vor. Es könnte besser sein ohne den himmlischen Vater. Interessanterweise lesen wir in dieser Geschichte das Gleiche wie bei Adam und Eva, dass dieser Sohn damit stirbt. Denn als er zurückkommt, sagt er der Vater, mein Sohn war tot. Und dabei wissen wir, dass es rein äußerlich war, er körperlich richtig aktiv. Der lebt und zwar wie Sau, richtig in Saus und Braus. Der hat alles mitgenommen, was das Leben zu geben hat. Diesen Zustand beschreibt die Bibel als Tod. Denn am Ende landet er bei den Schweinen. Er versucht, oder er wird eigentlich wie ein Tier, oder? Er wird am Ende wie ein Tier. Ja, wir verlieren den Raum, den wir vor Gott haben. Wir haben Gott den Rücken gekehrt. Wir machen unser Ding. Wir denken, in der Unabhängigkeit erleben wir Freiheit. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wir werden beherrscht oder beherrschen andere. Wir verlieren diese Würde auch, die wir haben, indem wir uns reduzieren lassen. Wir gönnen uns den Raum gegenseitig nicht mehr. Wir streiten um das Stück Land, um den Daimler vielleicht, um den Urlaub. Wir beneiden, verachten. Und statt dass wir herrschen über Tiere, werden wir vielleicht selber zum Tier, beherrscht, getrieben, gejagt, gefangen. Aber schaut, in der Geschichte, die Jesus dort erzählt, hält der Vater genau wie bei Adam und Eva Ausschau. Er sucht seine Söhne und Töchter. Jeden Tag ist dieser Sohn, dieser Vater unterwegs und er hält Ausschau. Und auch diese Einladung geht bis heute aus. Adam, Eva, wo bist du? Und was passiert, als dieser Sohn nach Hause kommt? Verachtung, oder? Jede Menge Verachtung, Hohn und Spott. Eine Ohrfeige, eine schallende, mit der klaren Ansage, da kommt er, der Dreckskerl. Lasst ihn zu uns mal zeigen, was er alles verbockt hat. Davon lese ich nichts in Lukas 15. Nein, dieser Sohn hört Worte, die sein Leben verändern. Mein Sohn. Wieder nur Worte, oder? Worte, die Leben spenden. Worte, die ihn wiederherstellen. Worte, die nicht in Scham zurückführen, sondern aufatmen lassen. Bei dem Gott, der in der Lage ist, nicht nur Schuld zu vergeben, sondern uns wieder eine neue Identität zu schenken. Kinder des Höchsten. Ich möchte uns heute Morgen einladen, wenn wir versagt haben, wenn wir Satan auf der Leim gegangen sind, dann bewahre uns Gott, dass wir es vertuschen, uns hinter unseren Blättern verstecken. Nein, der Weg ist ein anderer. Die Einladung steht bis heute, dank Jesus ans Licht zu treten und zu erleben, da entsteht Freiheit. Aus diesem Grund starb Jesus, damit auch deine Schuld und meine, jede Scham wieder heil wird. Beim Vater. Ja, wer die Tat von Jesus anerkennt, wer sie dankbar annimmt, der lebt mit dem, was 1. Johannes 4,18 sagt. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Vollkommene Liebe. Ich möchte euch noch eine Frage stellen. Wann, denkt ihr, hat der verlorene Sohn die Liebe Gottes, wann hat Gott ihm am wenigsten geliebt? Wann hat er ihn am meisten geliebt? Und wie war es davor? Immer gleich. Immer gleich. Das ist Gott. Gott ist Liebe. Deshalb geht er uns nach, ob wir was von ihm wissen wollen oder nicht. Das ist der allmächtige Gott. Und so ist er bis heute und er sucht seine Menschen und er wartet nur darauf, dass wir wieder die Liebe erwidern. Ja, bei Jesus empfangen wir tatsächlich auch die Kraft, dem Bösen zu widerstehen. So listig und bösartig das Böse ist, was hätten Adam und Eva tun können, um zu widerstehen? Nur Worte, oder? Worte hätten genügt. Denn das ist, was die Schlange am meisten fürchtet. Unterstellt euch Gott, sagt Jakobus 4,7, und widersetzt euch dem Teufel. Dann wird er von euch fliehen. Glaubt, wir versuchen oft vom Teufel zu fliehen. Nein, er hat Angst vor diesen Worten. Deshalb ist es gut, wenn wir dieses Wort kennen, wenn wir es lesen und zur rechten Zeit auch wieder anwenden. So möchte ich gegen Ende einladen, dort wo die Scham uns gefangen hält, vielleicht auch unser Versagen, die Angst, dass wir den Mut haben, ans Licht zu kommen. Das wäre für die zwei auch die Lösung gewesen. Ich kenne das aus meinem Leben, wie viele Jahre hat mich die Scham vor Dingen gefangen genommen und ich habe immer gedacht, ich bin der Einzige, der dem so geht. Und bis heute erlebe ich auch das Wunder, dass dort, wo ich ans Licht trete, oder andere kommen und wir gemeinsam in der Seelsorge vor Gott ans Licht treten und nicht verurteilen, eine Freiheit entsteht, wo man plötzlich merkt, Mensch, warum habe ich das so lange mit mir selber rumgeschleppt? Und plötzlich merkt, genau das ist eine Taktik vom Satan, zu sagen, du bist der Einzige, dem so geht. Aber Freiheit würde dort entstehen, wo wir ans Licht kommen. Ja, eine uralte Geschichte, aber wie aktuell ist sie noch heute? Eine, die uns zeigt, Worte haben Macht. Wir merken, diese Geschichte hat nicht das Anliegen, destruktiv zu sein, uns irgendwie nur unsere Schuldhaftigkeit vor Augen zu führen. Es ist eine Geschichte, die uns auch einen Ausweg zeigt. Schon hier im dritten Kapitel der Bibel haben wir einen starken Hinweis auf Jesus. Und so möchte ich uns ermutigen, aus dieser Geschichte zu lernen, wie wir auch in unserem Alltag der Versuchung entgegentreten können, indem wir daran festhalten, Gott ist gut, er meint es gut mit uns und sein Wort lesen mit diesem Wissen, hier habe ich die stärkste Waffe, um dem Widersacher entgegenzutreten. Und dort, wo wir versagt haben, unser Ohr dem listigen Lügner geleitet haben, dass wir dann den Mut haben, nicht hinterm Busch zu bleiben, sondern offen zu werden. Und da gibt es immer wieder Situationen, die man alleine vielleicht nicht in den Griff kriegt. Und ich durfte es erst kürzlich wieder erleben, wie befreiend das ist, zusammen zu beten und plötzlich zu merken, dort muss nicht Scham entstehen, wenn man richtig damit umgeht, sondern dort entsteht eine Freiheit, wo man nicht verurteilt wird, weil Jesus uns eben auch nicht verurteilt. Es stimmt, was Arno Backhaus, finde ich sehr schön, sagt. Genau. Gottes Wort ist endgültig, auch am Ende noch gültig. Hier haben wir jemand, der spricht und dessen Worte bleiben bis am Ende und sie versprechen uns Raum zum Leben bis hinein in die Ewigkeit. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für diese Geschichte, die uns doch immer wieder persönlich so herausfordert, weil wir merken, sie ist nicht alt, sie ist hochaktuell, sie spricht auch mich an. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst in meinem Alltag und dass du jedem von uns hilfst, dort, wo wir wieder so menschlich reagieren und ins Versteck rennen, statt zu dir zu kommen, der eh alles weiß und uns dennoch so sehr liebt. Hilf mir, hilf uns, Menschen zu sein, die deine Gegenwart suchen, weil wir wissen, es kann uns nirgends besser gehen als in deiner Gegenwart. Danke, dass du, Herr Jesus, meine Schuld getragen hast und dass du mich auch frei gemacht hast von der Scham, indem du mir eine neue Identität gegeben hast als Kind Gottes, ein Königskind. Hilf, dass jeder, der heute Morgen hier ist, das für sein Leben begreift und ergreift. Hilf uns, ehrlich und offen miteinander zu sein. Amen.